sitzt, kann sich gut. So gerade sitzend. Bequem machen. Die anderen können sich auch hinlegen, wenn sie möchten. Mit diesem dritten Tag kommen wir aus dieser Umstellungsphase heraus. Sind dann bald hindurch und kommen in ein ziemlich sicheres Land, wo allerdings die Sicherheit im Wesentlichen darin besteht, dass sich unser Organismus allem anpasst, in einer ganz beeindruckenden Weise. Und das können wir eigentlich nirgendwo so deutlich wahrnehmen wie beim bewussten Fasten. Wenn wir nur nichts essen, bleibt das so eine Null-Diät. Ist auch schon vielfach erprobt worden. Eben auch eine von den Diäten. Aber hat keinen besonders tiefgehenden Wert. Wenn wir uns bewusst darauf einlassen, auf die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dann sind die allerdings enorm. Ich klang gestern schon mal an bei einem Kleinen, wo wir unsere Bewusstheit hinschicken. Da spielt sich einiges ab. Wir können das heute sogar ganz schön belegen. Es gibt diese Psychoneuroimmunologie, anspruchsvoller Name für ein ganz spannendes Gebiet in der Schulmedizin. Ich muss jetzt anfangen, das Zusammenspiel von Seele und Körper zu erforschen und zu all den Ergebnissen kommen, die Schamanen schon lange kennen. Eben zum Beispiel wissen Sie jetzt, da wo man Bewusstsein hinschickt und vor allem das Lächeln, eine Form von offenem Bewusstsein, da fließt mehr Blut hin. Und das wissen wir schon lange, wo mehr Blut ist, da ist Heilung angesagt. Schon ein großer Arzt der Vergangenheit gesagt, gib mir eine Möglichkeit, frisches Blut hinzuleiten und es wird Heilung passieren. Also wir könnten natürlich all die Dinge, die wir hier tun, wenn wir sie mit Bewusstsein tun, dann auch entsprechend aufladen. Dann werden sie viel, viel wirksamer. Das könnte schon mit jedem morgendlichen Duschen beginnen. Dass ich mir nicht nur die Nacht abwasche, und objektiv werde ich ja so schmutzig nicht geworden sein in der Nacht. Also der Wert davon ist ja doch sehr überschaubar. Schmutz von der Haut abzuwaschen. Aber ihr könnt natürlich durch Bewusstheit wirklich die Nacht abwaschen. Die Spuren der Nacht. Das Wasser durch mich hindurchlassen. Gedanklich. Wasser ist so etwas Entscheidendes. Wir bestehen im Wesentlichen daraus, am Anfang zu 3/4. Aber am Ende, wenn wir doch viel trockener geworden sind, nicht nur hinter den Ohren, auch noch zu 2/3. Was die Moleküle angeht, ist es noch viel dramatischer. Es ist fast alles Wasser, weit überwiegend, hat Wasser die absolute Mehrheit in unserem Organismus. Und es ist ein sehr, sehr aufnahmefähiges Molekül, sehr, sehr anpassungsfähig, kann sich ständig neu orientieren in diesen Clustern, Muster formen. Ganz viele Geheimnisse werden wir noch über das Wasser herausfinden, wie die Homöopathie funktioniert und die Bachblüten. Das bahnt sich ja schon an. Also wir könnten das natürlich nicht nur dadurch nutzen, dass wir es trinken, das tun wir hier schon in einer optimierten Weise, sondern auch auf dieser übertragenen Ebene. Ganz konkret gibt uns dieses Wasser einen großen Elektronenreichtum, weil es schon etwas basisch ist und jetzt dann auch noch basischer wird. Und der Körper, der hat einen großen Hunger nach Elektronen. So etwas Ähnliches wie das Gleiche, was die Antioxidantien machen, die uns ja auch Elektronen geben wesentlich, auch basisch sind, das was wir mit den grünen Smoothies bekommen. Also insofern auf dieser körperlichen Ebene, da laufen sowieso Kuren ab. noch zusätzlich zu diesem stärksten wirksamen Fastenprogramm. Wir könnten das alles mit Bewusstsein füllen und dann würde noch viel, viel mehr passieren dabei. Und der Körper könnte sich noch optimaler wieder neu ausrichten, weil das ist das, was jetzt passiert. Es ist ja ständig alles in Bewegung. Und alles andere ist eine völlige Illusion. Das einzige Sichere in unserem Leben ist wirklich die Veränderung, die Bewegung, dass es fließt. Und wir werden ja auch ständig aufgefordert, dem gerecht zu werden. Also vor einer Woche hatten wir noch 25 Grad, strahlend blauen Himmel und wir haben gebadet. 22 Grad warmes Wasser. Jetzt haben wir offensichtlich Schnee angesagt. Sehr kalt. Und alles rutschig. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, sollen wir uns umstellen auf etwas Neues, was jetzt kommt? Vielleicht beunruhigt uns das ein bisschen, dass es immer unruhiger wird draußen. Um die Zeit Schnee hier ganz extrem selten. Kann sich niemand richtig erinnern. Ja, jetzt kommen solche Dinge. Wirbelstürme waren bisher unbekannt in Deutschland. Und jetzt kennen wir sie. Also draußen kommt nämlich mehr Unruhe, mehr Bewegung. In der Natur können wir das sehen. Ja, wenn man will, kann man es auch wirtschaftlich und politisch sehen. Liegt der Verdacht nahe, dass wir innerlich zu wenig Bewegung machen. Und dass deswegen äußerlich dieser Bewegungsdruck sozusagen größer wird. Hier wäre eine wunderbare Situation, innerlich mehr zur Ruhe zu kommen, sehr weitgehend zur Ruhe zu kommen, um mit diesen äußerlichen Bewegungen, die ja sowieso da sind und sich durchsetzen, besser zurechtzukommen, um uns auch besser daraufhin anzupassen. Der Körper würde jetzt in idealer Weise mitmachen. Der ist ja in keiner Region wirklich starr und fest. Also selbst der Knochen, von dem man ja so als Laie davon ausgeht, dass der was Festes ist, ist in einer ständigen Bewegung, in einem ständigen Umbauprozess, da ist nicht statisch. Kaum verändern wir die Haltung, passen sich im Knochen diese Traglinien an, auf denen das Gewicht ruht. Und ganz offensichtlich passen wir uns beim Fasten natürlich vom Gewebe an, verlieren überflüssiges Gewebe. Aber auch nicht in einer unbegrenzten Weise. Also wenn wir dem Körper die richtigen Signale geben, wird es dazu führen, dass die, die zu viel Gewicht haben, ordentlich verlieren. Und die, die gar nicht zu viel haben, dann eher zu wenig, die werden kaum verlieren. Über die Jahrzehnte habe ich das oft mitbekommen. Auch hier in diesen Seminaren, bei einigen kommt der Blutdruck runter, die haben das auch nötig. Bei anderen geht der Blutdruck im Sinne dieser schon erwähnten homöopathischen Fastentherapie, die immer damit einhergeht, noch ein bisschen runter, um dann aber hochzukommen. Haben ja schon einige über die Jahre, einige Frauen, auch zwei Männer, dieses niedrige Blutdrucksyndrom drangeben können. Zuerst spürt man es dann nicht mehr, den niedrigen Blutdruck, und dann irgendwann misst man ihn auch nicht mehr. Wenn wir verschiedenste Systeme im Körper anschauen, dann können wir dieses selbe Phänomen sehen. Der Körper versucht in dieser relativen Ruhe, die wir ihm lassen, nach dieser inneren Ruhe, in die ja die Seele kommt, hoffentlich kommt, versucht er einfach seine Mitte wieder zu finden. Die Seele auch versucht, ihre Mitte zu finden. Das ist das alte Anliegen der Medizin, deswegen heißt die Medizin. Eigentlich ist das hier eine wundervolle Medizin, könnte man auch sagen. Die wurde ja früher nicht einfach nur geschluckt, die Indianer haben die um den Hals getragen. Da war das was Symbolisches, in einem Mitgliederbeutel. Wie man dann mehr angefangen hat, Dinge zu geben, zum Trinken, zum Schlucken, Da hieß in diesen Zeiten das immer noch das Heilmittel Remedium. Zurück zur Mitte. Remedy, Rescue Remedy, damals auch noch im Englischen. Aber auch Heilmittel, Mitte, Mittel, da ist ja das Wort auch noch drin. Das ist nicht mehr überall offensichtlich in der Medizin heute so, dass man dieses Bestreben im Vordergrund sieht, aber beim Fasten ist es sicher das Bestreben dieses inneren Arztes. Das Archäus, von dem Paracelsus schon wusste, dass es der wichtigste Arzt ist. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt im Leben eines Arztes, dass man das wirklich erkennen muss. Dieser innere Arzt, die innere Heilkraft, um die geht's. Und bestenfalls können wir äußeren Ärzte die anstoßen, die Weichen stellen, dass diese Instanz zum Wirken kommt. Das sind diese alten Sprüche, die manchmal noch irgendwo in Stein stehen. Medicus curat, natura sanat. Der Arzt pflegt, die Natur heilt. Was wir jetzt alle hier machen, ist, wir pflegen uns ein Stück. Und unsere innere Natur kann uns heilen und tut es auch. Und sorgt dafür, dass wir wieder in die Mitte kommen. Also das ist bei allen möglichen Werten spürbar, die aus dem Lot kommen. Auch wenn es jetzt die modernsten, raffiniertesten Dinge sind. Die scheinbar so gar nichts mehr mit diesen alten Traditionen zu tun haben. Trotzdem zeigen sie ja nur Dinge an. Und fügen sich damit letztlich in dieses System ein. Ich kenne keine Möglichkeit, den PSA-Wert so rasch runterzukriegen wie mit dem Fasten und einer anschließenden Ernährung. Da muss man nicht Prostata operieren. Das erlebe ich jetzt seit 4 Jahren konsequent. Das ist ja nur eine Androhung von Krebs, das ist ja noch gar kein Krebs. Aber doch eine erhebliche Androhung. Und wenn man diese 2 Dinge tut, kann man diese Androhung wieder zurückfahren, sodass auch Schulmediziner, Urologen sagen, ja, brauchen wir ja nicht operieren. Fragen sie manchmal noch, nicht mal, aber manchmal fragen sie noch, wie haben sie denn das gemacht? Und wenn der dann sagt, mit Fasten und Ernährungsumstellung, dann sagen sie meistens so ein Quatsch. Davon kommt sicher nicht. Das wissen die sicher, wir wissen manches sicher. Wo sie die Sicherheit hernehmen, das ist mir schleierhaft. Gibt ja in der Medizin keine wirkliche. Nichts ist 100%. Dieses Zusammenspiel von Bewusstsein, Seele, Körper, das ist so komplex. Wer da sichere Aussagen macht, der hat wirklich was ganz Wesentliches eben mit Sicherheit nicht verstanden. Aber das Verständnis geht immer weiter. Das ist auch ganz schön zu erleben. Wie ich am Anfang schon sagte, jetzt plötzlich ist belegt, wie gut das Fasten ist bei Krebs. Also insofern machen wir natürlich auch Krebsvorbeugung, ganz schulmedizinisch betrachtet. Dass das dann so weit geht, dass man zur Chemotherapie Fasten empfiehlt, da wäre sogar ich wieder etwas zurückhaltend. Wie ich ja überhaupt mit der Chemotherapie zurückhaltender werde. Und trotzdem hat natürlich die auch ab und zu ihren Sinn und ihre Bedeutung und ist empfehlenswert. Es gibt schon eine Reihe von Fällen. Wenn wir unserem inneren Arzt das Kommando überlassen, wie jetzt in dieser Fastenzeit hier das idealerweise möglich wäre, sind wir wirklich in den allerbesten Händen. Immer wenn wir uns intellektuell da einschalten, wird es wieder etwas schwieriger. Etwas problematischer. Der Intellekt in der Regel nicht in der Lage ist, alle Konsequenzen abzusehen von dem, was er so macht. Der schaut einen Schritt voraus, 2 vielleicht mal in der Schulmedizin, in der Naturheilkunde vielleicht mal 3, 4, aber es sind so viele Schritte. Die Schachspieler, die werden das einordnen können. Wer nur einen Zug vorausschaut, der hat wenig Chancen. Wer 3, 4 Züge vorausschaut, der hat schon ganz gute Chancen. Wer noch mehr vorausschauen könnte, der hätte die besten Chancen. Allerdings wird das dann so komplex. Selbst Computer da noch nicht viel besser sind als Menschen, aber das wird auch noch kommen, weil die diese Komplexität eher erfassen können, wohl nicht das Geniale. Wir können jedes Organsystem anschauen, ein Herz, das aus der Form gekommen ist, zu groß geworden ist im Alter, altes Herz, kommt beim Fasten zurück, vielleicht nicht ganz zur Norm, wenn es zu weit außer der Norm war, aber in diese Richtung. Man kann das heute mit Röntgenbildern belegen. Schön. Wir können heute sogar mit Röntgenbildern zeigen, dass schon verschlossene Herzkranzgefäße, wenn die richtigen Schritte unternimmt, im Hinblick auf Ernährung, wieder aufgehen. Und Fasten gehört wirklich als Gegenpol zur Ernährung dazu. Es ist einfach die Ernährungspause, wie alles in dieser polaren Welt hat natürlich auch das Essen sein Gegenpol. Also es sind ganz verblüffende, schöne Erfahrungen, die wir da machen können. Und wenn die dann Bestätigung finden, kann man auch dankbar sein dafür. Also Bestätigung einfach in dem Sinne auch, dass dann viele Menschen der modernen Zeit es auch annehmen können, weil sie es dann schwarz auf weiß haben, beziehungsweise aus dem Mund von Wissenschaftlern. Wir können es für uns anschauen, aber auch in den Bereichen, wo das noch nicht so erforscht ist. Unsere Grenzen bestimmen sich neu. Rein äußerlich nehmen wir unsere Grenze ein Stück zurück, wenn wir jetzt abnehmen. Und wir werden doch erheblich abnehmen. Wenn wir das auf seinen ganzen Kurs hochrechnen, werden wir 2-3 Personen gewichtsmäßig komplett vernichten. Und trotzdem wird zum Schluss niemand was fehlen. Das heißt, wir müssen unsere physischen Grenzen ein bisschen zurücknehmen. Wieder mehr zu uns zurückkommen. Aber viele werden merken, dass sie im übertragenen Sinne weiter werden. Eben, wie man ja auch so salopp sagt, beim Fasten sollte nicht nur der Hosenbund weiter werden, sondern vor allem das Bewusstsein. Wir werden es an der Haut, unseren Grenzorgan aber auch merken. Wie schon gesagt, innen und außen, auf der äußeren Haut und der Schleimhaut, beginnt so eine Mauserung, eine Neubestimmung. Also ist es auch kosmetisch das Beste, was wir für uns tun können. Eine Mauserung und dann Regeneration von innen heraus. Da haben dann auch Männer erstmals Peeling-Effekte. Und da können wir weiter tun. Man kann wirklich sicher sein, die Dinge, die beim Fasten passieren, auch wenn sie am Anfang manchmal im Sinne einer Erstreaktion oder wie manche Homöopathen ja auch sagen, Erstverschlimmerung passieren, dass sie trotzdem in die richtige Richtung gehen. Es ist eigentlich egal, was wir da anschauen. Und wenn wir das über so eine Zeit von 9 Tagen im Schweigen noch deutlicher erkennen, dann könnte daraus natürlich auch Vertrauen entstehen. Was so wichtig wäre, dass wir Vertrauen zu uns bekommen, wäre auch eine gute Gelegenheit hier. Gibt es immer wieder so gute Ideen, höre ich ja hinterher dann auch, die aufgeschrieben werden müssen. Naja, wir müssen nur in die Stille gehen, dann kommen schon die guten Ideen. Und sie kommen selbst aus uns, wo man es ja manchmal zuletzt vermutet hätte. Es ist schon alles da. Auch das zeigt uns die Forschung in ganz wundervoller Weise. So allmählich enttarnt sich jetzt auch das, was wir so Genie nennen. Das ist ja auch so eine Taktik von uns. Wir machen einige zu Genies, die stellen wir ganz weit hoch. Das sind einfach die anderen. Die sind begabt, beschenkt vom Schicksal. Und wir sind ganz anders. Dummerweise bricht uns jetzt das zusammen. Die Genies haben einfach mehr geübt und mehr Disziplin als wir, wenn wir uns noch nicht als Genie empfinden. Gibt es viele Ergebnisse jetzt. Einer meiner Lieblingsautoren, Malcolm Gladwell, der hat das schön zusammengefasst in dem Buch Outliers, die Überflieger. Dahinter ist kein großes Geheimnis. Der hat es dann auch mal sogar versucht zu berechnen. rechnen, dass so wissenschaftliche Menschen damit umgehen können. Er sagt, man muss etwas 10.000 Stunden üben, bevor es genial wird. 10.000 Stunden, das ist aber viel. Ich habe mal ausgerechnet, wie lange wir jetzt hier schon, Nikolaus und ich, sitzen. Also nur von den Kursen in diesen über 30 Jahren haben wir noch keine 3.000 Stunden. Na, Gott sei Dank üben wir ja auch noch privat. Also, ist schon eine lange Zeit. Aber er hat es schön aufbereitet für all die, die wir für Genies halten. Da findet man immer wieder raus, die haben mit großer Disziplin unendlich geübt. Selbst diese Kindergenies, Mozart, denkt man immer, der ist als Baby schon so genial gewesen. Aber stellt sich doch raus, dass Leopold, der Vater, den unglaublich gezwirbelt hat. Der hat praktisch auf dem Töpfchen Klavierspielen angefangen. Und unheimlich auch geübt dazu. Ist schon auch natürlich, sicherlich hat er ein absolutes Gehör gehabt, und das haben nicht alle. Es gibt schon auch diesen Aspekt der Begabung, er spielt aber eine relativ geringe Rolle. Der entscheidende Punkt ist das Üben. Die Beatles, die ja alle für besondere Musiker halten, waren ganz fürchterliche Musiker. Die hatten das Glück, dass sie nach Liverpool kamen, von aus Liverpool kamen und nach Hamburg kamen und dort in einem Bordell spielen durften, weil sie nämlich sonst nichts kriegten. Der Starclub war ja praktisch ein Bordell, und die hatten sowieso kein Geld, um alle ein Bett zu haben, mussten in Schichten schlafen und die ganze Zeit musizieren. 12 Stunden am Tag. Und das haben sie gemacht. 8 Monate und dann noch einmal so eine lange Periode. Und ein deutscher Musiker, der das mitbekommen hat, hat dann gesagt, naja, nach 2 solchen Perioden waren es richtig gute Musiker. Und dann ging es auch los. Diese ganzen Computer, Wizards, wie man da heute sagt, die hatten ein bisschen Glück, dass sie genau zur richtigen Zeit geboren wurden. Da konnte man nur rein, wenn man innerhalb von 3-4 Jahren geboren war. Und dann musste man den richtigen Computerzugang haben. Und dann musste man nächtelang programmieren. Und das gilt für die alle. Steve Jobs, Bill Gates, Billy Joel. Ganz ein enges Zeitfenster. Und dann haben die alles stehen und liegen lassen. Wahrscheinlich zum Kummer ihrer Angehörigen, Studium, alles. Und nur noch programmiert. Und Malcolm Gladwell rechnet das so aus. Naja, irgendwann hatten sie ihre 10.000 Stunden und dann ging es richtig los. Also, insofern könnte man sich an diese schöne Rede erinnern, die Nelson Mandela gehalten hat, wo er Marianne Williamson zitiert. Die ist nicht von, also dieser Text ist nicht von ihm. Immer wenn man ihn heute zitiert, wird man sofort darauf hingewiesen, ob man nicht wisse, dass der von Nelson Mandela ist. Aber er hat ausdrücklich gesagt, er hat ihn von Marianne Williamson. Und da geht es darum, dass man einfach keine Angst haben soll, sein eigenes Genie zu leben. Seine eigenen Träume, diese eigenen Möglichkeiten in ihrer Fülle. Das mag für einige jetzt sogar makaber klingen, wenn man noch so in dieser Umbruchsphase des dritten Tages ist. Aber andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen hoffnungsstiftend. Da kommen wir raus, da sind noch immer alle rausgekommen, also auch Sie. Und dann sind die Aussichten wirklich sehr, sehr gut. Also die kann man eigentlich gar nicht übertreiben. Ich habe schon so viele Dinge hier in diesen gut 30 Jahren erlebt, die all das übersteigen, was ich so gelernt habe, was möglich ist. Wenn man Arzt wird in dieser Sozialisation, lernt man ja nicht viel Vertrauen zum Organismus, zur Seele. Bei solchen Übungen kann man das aber wieder zurückgewinnen. Der Körper kann verblüffend viel. Die Seele hat ein unheimliches Potenzial. Müssen Sie nur lassen. Und es gibt so wenige Zeiten, wo wir sie lassen. Das wäre hier eine ganz wertvolle und die haben sie sich geschenkt. Und das wäre so auch mein Wunsch, dass sie das immer wieder auch sehen, das ist ein Geschenk. Sie sich gemacht haben, diese Zeit hier. Und in dieser Zeit, wo wir uns Zeit nehmen, hätten wir diese große Chance, Stille zu erleben. Das wäre das allergrößte Geschenk, diese große Stille. Wo seine Meister schon mal gesagt haben, das Donnern der Stille. Und auf dem Weg dahin gibt es einfach einige Regenerationsarbeit. Und das gilt eigentlich für jede Meditation. Wenn wir uns hinsetzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die können wir uns auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Was kann schon kommen in der Meditation? Entweder die Erleuchtung oder alles, was ihr im Wege steht. Und von mir ausgehend kann ich sagen, meistens kommt das, was ihr im Wege steht. Aber diese andere Option bleibt natürlich auch immer. Und das, was im Wege steht, schauen wir an, lass uns vorbeiziehen. Und mit dieser Haltung zieht es auch. So mehr wir uns drauf stürzen, umso mehr geben wir auch Energie natürlich da rein. Und es gibt so schöne Wege, die Energie zu lenken. Mit dem Bewusstsein auch in den Körper. Kann man gleich anschließend jetzt wieder machen. Claudia. Heute ist wieder, immer wenn ich rede, laut Plan. Das heißt, die erste Gruppe ist zuerst da. Es geht dann wieder den Tag wieder. Und wir brauchen wieder Platz.